Deine Gegenwart. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen in Freiheit, im Geist. Du liebst es, Anbeter in der Wahrheit und im Geist zu haben. Vater, wir preisen dich für das, was du tust. Wir preisen dich für den, der du bist. Nicht, weil du der Geber der guten Gaben bist, sondern weil du bist, wie du bist, weil du gut bist, weil du langmütig und freundlich bist, weil du Liebe bist, weil du Hoffnung bist, weil du Gnade bist. Danke, dass du uns immer wieder Hoffnung gibst. Herr, wir wollen festhalten an der Hoffnung, die du in uns hineingelegt hast. Und danke, dass es dem Teufel nicht gelingt, diese Hoffnung aus uns zu reißen. Dass es ihm nicht gelingt, diese Hoffnung rauszuschneiden. Dass es ihm nicht gelingt, diese Hoffnung zu rauben. Halleluja. Weil der in uns ist, stärker ist als der in der Welt ist. Halleluja. Und dein Wort sagt, wir erbauen uns auf unseren allerheiligsten Glauben. Danke, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und danke, dass wir Überwinder sind. Wir überwinden weit, nicht kurz. Wir überwinden weit. Halleluja. Danke, Jesus, dass du der Anfänger und der Vollender meines Glaubens bist. Danke, dass ich nicht verloren gehe, sondern dass ich dir gehöre. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass du mich kennst, Jesus. Danke, dass am Ende der Zeit wirst du sagen, gut gemacht, mein liebes Kind, gut gemacht. Herr, wir freuen uns auf diese Stunde, wo du zu uns sagen wirst, gut gemacht. Danke, dass du ein Belohner bist, derer, die dich suchen. Herr, du bist ein Belohner derer, die dich suchen. Und auch heute Morgen suchen wir dich mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit aller Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Geist, mit all unserer Kraft und unserer Freude suchen wir dich, Jesus. Herr, wir tauchen ein in deine Gegenwart. Wir überwinden heute Morgen jede Lüge, jeden Angriff des Feindes, jeden negativen Traum, jedes negative Gefühl, jetzt jede Emotion unter meine Füße, jetzt im Namen Jesus Christus von Nazareth. Jede Lüge, Vater, jeder Gedanke, wo der Teufel sagt, er raubt uns unsere Hoffnung, er raubt uns unsere Zukunft, er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Wir haben Zukunft und Hoffnung. Amen. Wir haben Zukunft und Hoffnung. Und es wird immer besser werden, hast du uns verheißen. Wir halten fest an dem, was du gesagt hast. Es wird immer besser. Halleluja. Herr, wenn die Finsternis dunkler wird, wird das Licht heller. Und dein Licht leuchtet in mir, dein Licht leuchtet durch mich. Wir schauen auf dich, Jesus. Und alles andere blenden wir aus. Auch heute Morgen. Alles andere blenden wir aus. Jeden Angriff der Hölle, jeden Gedanken der Hölle, jeden Satz und jeden Spruch aus der Hölle geht jetzt weg von meinen Schafen hier, jetzt in Jesu Namen. Danke, Jesus, mach jeden frei jetzt, jetzt ganz frei. Papa, jeder Ohrflüsterer geht jetzt von den Schultern weg. Jeder kleine Dämon, jeder große Dämon verlässt jetzt die Schafe im Namen Jesus Christus von Nazareth. Halleluja, danke, Jesus, preis sei dir. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja, brashi kuramandachai. Heramakasha bababachandelelebesi. Danke, Jesus. Preis sei dir, Preis sei dir, Preis sei dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Das brauchen wir ab und zu, oder? Brauchen wir ab und zu. Wir leben in einer Zeit, wo der Teufel immer stärker redet. Aber ich weiß, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Halleluja. Und ich merke so mit der Hoffnungsbotschaft, ich habe ein super Zeugnis gekriegt von jemandem, der im Internet zuhört, hat mich total ermutigt diese Woche. Und ja, ich hoffe, das hat dich auch ermutigt. Spürst du schon ziemlich, also bei mir war schon montags, nach der Predigt, wo sofort Angriffe kamen. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Am Montag nach der Predigt über Hoffnung habe ich gemerkt, Attacken kommen, Angriffe kommen und der Teufel will das sofort wieder rauben. Wie lange dauert es? Bis ich mich entscheide, stopp bis hierhin und nicht weiter. Amen. Wir herrschen im Leben an Christi statt. Und es ist gut, Leute, wir sind Überwinder. Wenn der Teufel uns nicht angreift, dann ist es komisch. Aber wenn er uns angreift, wissen wir, dass der in uns lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und er muss uns angreifen, weil er hat Angst vor dem Wort in dir. Er hat auch Jesus angegriffen, weil er Angst hatte vor dem Wort im Jesus, obwohl Jesus das Wort war. Aber Jesus hat ihn überwunden, wir auch. Amen. Heute machen wir weiter in 1. Johannes 2,12 in Neue Genfer. Und dann werden wir noch mal ein bisschen hin und her switchen. Ich habe ein paar Sachen heute und ich habe so gemerkt, manchmal ist es so, dass man, ich liebe es, wenn der Herr mir große Offenbarungen gibt, wenn er mir Dinge und Geheimnisse der Schöpfung zeigt oder der Ewigkeit. Ich liebe diese Predigten, aber ich weiß, da kann man heiß drauf werden und dann wird man heiß auf Neues und das ist nicht immer gesund, Leute. Gesund ist, ein gutes Fundament zu haben von den kleinen Wahrheiten, von den vielen, vielen kleinen Wahrheiten. Und da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Ist das nicht gigantisch, dieser Satz? Ich glaube, manchmal kommt man so ein Punkt, wo man das so als, ja, weiß doch jeder. Aber Leute, es ist so wichtig, dass wir das wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Und zwar um Jesu Willen, nicht um unsretwillen. Es ist so gut, dass der Vater auf Jesus schaut und nicht auf uns. Wenn er wieder noch auf uns schauen würde, dann wäre es schlecht. Da wäre nicht viel, wo er die Möglichkeit hätte zu vergeben. Aber zum Glück schaut er auf Jesus und da sind unsere Sünden vergeben. Amen. 13. Väter, wer ist heute Morgen ein Vater? Streck mal kurz. Wer versteht die Frage schon wieder nicht? Also ich weiß nicht. Gut, dann predige ich für mich. Halleluja. An die Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Väter, sagt er, Väter, ihr Väter. Wenn du im Natürlichen ein Vater bist oder im Geist, das ist genauso gleich wichtig, gibt es keinen Unterschied. Wenn du beides bist, noch besser. Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Wow, welch eine Auszeichnung. Ja, ihr jungen Leute, wer ist heute Morgen jung? Ja, ich frage nicht mehr, ihr versteht die Frage nicht. Oh, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt. Wenn ich an manche junge Leute denke, denke ich, die müssen noch viel lernen. Die haben noch nicht viel verstanden. Sind wir ehrlich? Was sagt Paulus? Paulus sagt, ihr jungen Leute, ihr habt den Bösen besiegt. Wow, ist es nicht ermutigend? Für junge Leute, natürlich auch für die Junggebliebenen, aber es geht ja auch vor allem um junge Leute. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Amen. Junge Leute, die das Wort in sich haben, Kira, Sammy und viele mehr. Du siehst es, dass sie den Bösen besiegt haben, weil sie was verstanden haben. Amen. Ihr Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Was machen Väter? Väter lehren ihre Söhne und Töchter über den Herrn. Und dann haben die Jungen gelernt, auf das zu hören, was die Väter gelehrt haben, und sie überwinden den Bösen. Ist das nicht gigantisch? Saat und Ernte. Seht ihr das in den Versen? Saat und Ernte. Wenn Kinder den Teufel nicht überwinden können, dann entweder, weil sie ihn gar nicht kennen, weil die Eltern nie gelehrt haben, oder weil sie zu faul sind, oder weil sie zu dumm sind, ihre Kinder auf den rechten Weg zu leiten. Salomo sagt es in den Sprüchen, lehre deine Kinder bei Zeiten, züchtige sie bei Zeiten, führ sie früh ins Wort. Und Gott sei Dank gibt es Gnade. Es gibt nie ein zu spät für uns als Kinder Gottes. Wenn du dich mit 30 bekehrt hast und deine Kinder sind jetzt 10 oder du hast sie mit 40 bekehrt, jetzt sind sie 20 und sie hatten nie die Möglichkeit, das Evangelium von dir zu hören, weil du selber nicht kanntest. Gib nicht auf. Gott ist mit dir. Ab dem Moment, wo du Jesus kennengelernt hast, kommt ein Unterschied in deine Familie. Amen. Das Dumme ist, dass wir immer gleich sehen wollen. Wir wollen gleich die Bekehrung erleben und hurra. Aber erstmal macht Gott ein tiefes Werk und zwar durch deine Gebete. Deine Gebete für deine Kinder steigen auf wie ein Wohlgeruch, wie ein Räucherwerk zum Thron des Vaters. Und die Bibel sagt im Neuen Testament, dass kein einziges deiner Gebete auf den Boden fällt. Das bedeutet, dass Gott immer zuhört, was du sagst. Immer zuhört. Deswegen ist es nicht hoffnungslos für deine Kinder, sondern es ist hoffnungsvoll. Du musst voller Hoffnung sein und anfangen zu danken, dass sie Jesus nachfolgen und ihm gehören. Vielleicht strampeln die noch ein bisschen, vielleicht wehren sie sich noch ein bisschen, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Der Heilige Geist arbeitet an deinen Kindern. Und Römer 8, Vers 28, dass dir alles zum Besten dienen muss, gilt auch für deine Kinder. Halleluja. Merkst du, wie der Teufel dir Hoffnung rauben will und Freude rauben will über die Schiene deiner Kinder? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Kennt ihr das? Kennen wir alle, oder? Aber Halleluja, sie werden den Bösen überwinden. Sie werden ihn besiegen, weil der, der in ihnen ist, stärker ist. Und das kommt. Oder der, der noch, wenn sie sich noch bekehren dürfen, dann wird der, der in ihnen sein wird, stärker sein, weil sie dasselbe erleben wie wir. 14. Lass es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Du bist auch ein Kind. Du kennst den Vater. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den Kind, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig. Du bist stark, wenn das Wort in dir lebendig ist. Das heißt, wenn es zu dir spricht, wenn das Wort in dir blubbert und sprudelt, wenn du in eine Situation kommst, die herausfordernd ist, wo du Glauben brauchst und bupp, und da kommst und du merkst, wow, jetzt ist ein Bibelvers da. Dann ist das Wort in dir lebendig. Da brauchst du keinen anrufen und sagen, bet mal für mich. Oder jemand sagen, oh, schick mir mal einen Bibelvers, der mich ermutigt. Die sind in dir. Und es ist nicht anklagend. Es ist gut, wenn wir das brauchen. Es ist auch gut, wenn du jemand hast, der dir helfen kann. Aber viel besser ist es, wenn du dir selber helfen kannst. Wenn du selber weißt, was das Wort Gottes in dir bewirkt. Dass es lebendig ist. Und es bleibt in dir. Und dann hast du den Bösen besiegt. Das Wort Gottes ist der Schlüssel, den Bösen zu besiegen. Der Teufel kommt mit Gedanken, mit Emotionen oder mit Emotionen, die Gedanken freisetzen oder Gedanken, die Emotionen freisetzen. Er versucht immer, das Schlachtfeld ist deine Gedanken. Dein Schlachtfeld ist nicht dein echtes Leben, es sind deine Gedanken. In deinen Gedanken entscheidet sich Erfolg oder Misserfolg. Je nachdem, wenn du, was du denkst, was du zulässt, und das kommt aus zwei Quellen. Wer weiß es noch? Es lässt mich nicht in Ruhe mit den zwei Quellen, ich sag's euch. Es lässt mich nicht in Ruhe. Entweder ziehst du aus der Quelle, die Jesus heißt, oder aus der Quelle, die Teufel heißt. Wisst ihr, in die Woche habe ich so drüber nachgedacht. Es gibt 1 Milliarde, es gibt 100 Milliarden Quellen in dieser Welt, die aber alle ihren Ursprung in einer Quelle haben. Und es gibt nur eine einzige Quelle bei Gott. Eine, die heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frage ist jetzt immer, woher man zu? Der Teufel versucht, aus all diesen anderen Quellen, wisst ihr, die Hindus denken, sie haben die Wahrheit, die Moslems denken, die haben die Wahrheit, die Zeugen Jehovas denken, die haben die Wahrheit. Es gibt so viele, die sagen, sie haben die Wahrheit, aber sie ziehen alle aus der Quelle der Lüge. Beim Teufel ist keine Wahrheit, er ist ein Lügner. Er betrügt alle und er lingt alle. Selbst die größten Diener hat er betrogen. Selbst seine größten Dämonen, die ihm nachgefolgt sind, die gedacht haben, er sitzt sich auf den Thron Gottes. Und ihr wisst ja, die Stelle war nicht frei im Arbeitsamt. Genau die waren die ersten, die gemerkt haben, er ist ein Betrüger, ein Lügner und er legt uns alle rein. Wir mit dem lebendigen Wort in uns besiegen den Bösen. Wir besiegen den Bösen. Wann? Leute, täglich. Das ist eine tägliche Aufgabe. Mal mehr, mal weniger. Und ihr wisst es aus Erfahrung, dass der Teufel uns scannt. Er ist wie ein Scanner. Was macht ein Scanner, wenn ich ein Blatt Papier auf den Scanner lege? Was macht der Scanner? Er kopiert. Er schaut, was da steht. Und das macht der Teufel bei uns. Er schaut, was bei uns steht. Wenn das Wort Gottes steht, haut er ab. Die Bibel sagt, er kommt auf einem Weg zu dir, aber auf 7 wird er fliehen. Wenn er aber das Wort Gottes nicht bei dir findet, dann wird er auf 7 Wegen kommen und vielleicht auf einem fliehen, da bleiben noch 6. Versteht ihr den Unterschied? Wenn das Wort in dir ist, mit dem Wort widerstehst du dem Teufel. Und das Wort Gottes ist als allererstes dran, dass du es dir selbst predigst. Nicht den anderen, dir selber. Nicht den anderen, dir selber. Nicht den anderen, dir selber. Ob das Glauben ist, Hoffnung oder Liebe. Predig dir selber erstmal Liebe. Und wenn du überzeugt bist, du stehst in der Liebe, dann belehr die anderen. Du wirst selbst schnell merken, dass du da noch Bedarf hast, mit dir zu reden. Mit dir zu dealen. Selber auf die Knie vor den Thron zu gehen und sagen, Herr, reinige mein böses Herz. Reinige mein bitteres Herz. Nimm raus, was dich nicht meint. Wenn du noch zornig wirst, wenn du noch schlecht denkst, wenn du andere noch verurteilst, wenn du noch besserwisserisch bist, da gibt's noch Bedarf zum Reinigen. Gott sei Dank dürfen wir das. Amen. Halleluja. Vers 15. Liebt nicht die Welt. Liebt nicht die Welt. Einfacher Satz, gell? Liebt nicht die Welt. Wenn du in die Welt schaust, die Menschen sind verliebt in dieser Welt. Das, was sie am allermeisten lieben, ist sich selbst. Sie lieben sich selbst. Sie sind selbstverliebt. Es würde nicht jeder so sagen, nicht jeder so zugeben, aber die meisten lieben sie sich selbst. Um wen kümmern sie sich am meisten? Um sich selber. Was esse ich, was ziehe ich an, was schminke ich mich? Und dann wird alles umgebaut, was geht, da gibt's solche Lippen, ist alles echt, alles echt. Sie machen Werbung für Silikon und Botox. Und dann siehst du im Fernsehen so Leute wie die Kardashians, die nichts in der Birne haben, nichts können. Und diese Leute werden immer mehr promotet in dieser Welt, schon mal aufgefallen. Influencer nennt man die. Früher haben Leute mal was geleistet, sie konnten mal was. Sie hatten Talent. Diese Leute sind völlig talentfrei. Die können nichts außer Silikon und Botox. Und dann werden sie geknipst, den ganzen Tag geknipst und gezeigt. Ja, was soll ich von denen lernen? Wahnsinn, oder? Häng dich nicht an die Welt, lieb nicht die Welt. Was haben die Leute alles für Ziele? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Job, meine Karriere. Wie viele Leute berühmt werden wollen, wie viele Leute reich sein wollen. Du kannst reich sein und das Geld lieben, du kannst aber auch arm sein und das Geld lieben und den ganzen Tag singen, wenn ich einmal reich wäre, didel, 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 dumm. Davon zu träumen ist genauso Sünde, wie das Geld zu haben und das Geld zu lieben. Du kannst beide haben, hör mir gut zu, das hat der Heilige Geist mir heute Morgen erklärt, das ist ganz frisch, ganz neu, ganz aktuell aus dem Himmel. Beide lieben das Geld, der es nicht hat und es gerne hätte und der es hat. Beide lieben das Geld, macht keinen Unterschied. Wir denken, der es hat, liebt es. Nein, wenn du dein ganzes Leben dran hängst, einmal reich zu sein, dem Reichtum hinterherläufst, liebst du das Geld. Wenn du sagst, ich hab genug und der Herr ist mein Versorger, ich mache mir keine Sorgen, dann liebst du das Geld nicht. Wenn dein Geld deine Gedanken beschäftigt, nochmal, dein Schlachtfeld ist wo? In den Gedanken. Wenn der Teufel, der kommt so oft zu mir, ist echt lustig, sagt der Thomas, wenn du reich wärst, was würdest du dann machen? Mittlerweile sage ich, komm, verschwind mit deiner blöden Frage. Amen. Ihr kennt das Spiel mit dem Fußball, ich habe es euch erklärt, wenn er dir einen Ball zuspielt, spielst du den Ball zurück, was bist du? Im Spiel. Ich bin reich. Die Bibel sagt, ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Der Reichtum ist in mir. Mein Reichtum nehme ich mit in die Ewigkeit. Mein Reichtum ist nicht an der Sparkasse oder an der Raiffeisen oder an der Deutschen Bank oder wie sie alle heißen. Mein Reichtum ist in mir, ein Schatz in irdenen Gefäßen. Da brauche ich nicht nachdenken, was wenn wäre. Der eine möchte sich eine Insel kaufen, der andere ein Haus in den Bergen. Der möchte einen langen Bart haben und mit den Bären spielen. Und dann sagt, ich bin der Mann in den Bergen. Und dann kommt das Lied im Hintergrund, maybe, da, da, da. Und dann schmilzen sie dahin von ihren Träumen. Kennt ihr dieses Spiel? Emotionsschiene, Teufel, Emotionsschiene? Dann sagt er Leuten, die wirklich nicht sehr hübsch sind, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Aber wenn du entdeckt werden würdest, die haben nur noch nicht gemerkt, wie toll du aussiehst. Musst mal hingehen manchmal, so Model-Contest. Da denkst du, hast du dich verlaufen oder ist Fasching? Nö, ich bin auch hier, weil ich schön bin. Ich meine, es ist gesund, dass du nicht sagst, ich bin hässlich. Das ist gesund. Aber das andere Extrem ist, wenn du nicht aussiehst wie so ein Supermodel und dann trotzdem dahin gehst. Ah, ich versteh's noch nicht ganz. Nimm ein anderes Beispiel. Du kannst nicht singen, nur schräge Töne. Aber du meldest dich bei DSDS an. Deutschland sucht den Deppenstar. Haben wir schon ein paar Mal durchgehabt. Oder du bist sonst irgendwo, machst YouTube-Videos, weil du so toll singen kannst. Und die Hunde heulen mit dir in der Nachbarschaft, weil sie Mitleid haben. Oder der Hahn kräht beim Bauern, denkt, was, ist schon zu früh? Dann stimmt da was nicht. Und das sind Dinge, wo der Teufel versucht, unser Herz zu erreichen, zu ziehen, mit einem Samen, den er zuerst in dein Herz gelegt hat, wenn du entdeckt werden würdest. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Und dann zieht er da dran. Gott hat mir das mal gezeigt, wenn du an der Angel des Teufels hängst. Der Teufel wirft, ist ein Angler. Er wirft Angeln aus mit einem Haken. Und an dem Haken hängt ein Köter. Und wenn du den Köter schluckst, hängst du an seinem Haken. Dann zieht er nicht sofort an, Weil da würdest du sofort merken, oh, der Köder war schlecht. Der lässt erst mal Leine. Und das Fischlein denkt, oh, ist das schön in diesem weiten Meer. Ich bin so frei. Auf einmal, wupp, rupft was an deinem Mund. Es reißt eine Leine. Und du kannst nicht mehr dahin, wo du willst, weil einer dich kontrolliert, weil du an seinem Haken bist. Verstanden? Aufpassen. Lieb nicht die Welt. Lieb nicht die Welt. Es gibt Dinge, die sind schön in dieser Welt. Wir dürfen sogar reich sein. Gott ist nicht gegen Reichtum, nochmal. Solange wir den Reichtum nicht lieben. Aber ich habe noch nie, in meinem ganzen Leben noch nie einen Reichen kennengelernt. Ich habe schon ein paar kennengelernt, die den Reichtum nicht lieben. Noch nie. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der sagt, ich genieße meinen Reichtum. Und ich tue Gutes damit. Die Reichen tun Gutes mit ihrem Geld, aber immer nur so, dass gesehen wird. Schon mal mitbekommen? Spendengala bei RTL, werden die Namen eingeblendet und dann noch dazu, wie viel sie gegeben haben. Jesus sagt, alles wird nur einmal belohnt. Alles wird nur einmal belohnt. Die Rechte sollen nicht wissen, was die Linke gibt. Das heißt, denk nicht drüber nach, was du gibst, gib es und sei still darüber. Sobald du jemand erzählst, wenn du gegeben hast, ist dein Lohn im Himmel weg. Alles wird nur einmal belohnt. Du wirst entweder von den Menschen bewundert, dann ist dein Lohn im Himmel weg. Oder du wirst von Gott bewundert, da hast du bei den Menschen keinen Lohn. Selbst wenn sie sagen, oh, ist der geizig, und du sagst, ich habe gerade meinen letzten Cent gegeben. Lieb nicht die Welt. Wer? Von wem spricht's da? Von uns. Euer Herz hängt nicht an das, was zur Welt gehört. Hängt dein Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Aber das will die ganze Welt. Jeder in dieser Welt, der möchte reich, berühmt sein, er möchte erfolgreich sein, ob das ein Sportler ist, ob das ein Sänger ist, alle wollen sie irgendwie berühmt sein. Ich habe die Woche ein Video gesehen von einer Gruppe, ich sage jetzt den Namen nicht, ein Künstler, Musiker, jahrelang probiert, berühmt zu werden. Dann der Tiefpunkt war dann seiner Karriere, dass er tausende CDs, die er gebrennt hat oder gepresst, hergestellt, die keiner kaufen wollte, musste vernichten. Und dann war es ihm zu blöd. Dann hat er einen Vertrag mit dem Teufel gemacht. Und jetzt ist eine ganz berühmte Band in dieser Welt. Interessant, gell? Das erzählen die ganz frei im Interview. Haben einen Vertrag mit dem Teufel gemacht. Ja, geht es? Wenn du niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche dieser Welt. Alle. Ohne Ausnahme. Das bedeutet, jedes Land dieser Welt gehört dem Teufel. Jede Regierung dieser Welt gehört dem Teufel. Jede Staatsform, jeder Ismus gehört dem Teufel. Ob es Nationalismus ist, Kommunismus, alle Ismusse hat er erfunden. Davon lese ich nichts in der Bibel. Interessant, oder? Aufpassen. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Warum? Weil Jesus weiß, du kannst nicht zwei Herren dienen. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen Kleidung haben, wir müssen ein Dach über dem Kopf haben. Das sagt Jesus. Der Vater weiß, dass wir dessen bedürfen. Aber das soll uns nicht leben. Es soll uns nicht wichtiger sein als Gott. Wenn du morgens aufstehst, nach deiner ersten Zigarette und nach deinem ersten Kaffee, hoffentlich auch nicht nach der Zigarette, aber Spaß. Was ist dann bei dir aktiv? Was rattert's? Was rattert als erstes? Vielleicht noch vor dem Kaffee. Vielleicht noch vor irgendetwas. Brennt dein Herz für Jesus? Oder bist du schon wieder irgendwo im Programm dieser Welt, was du heute noch alles erledigen musst oder erleben musst? Leute, das sind wichtige Fragen. Das zeigt, was in deinem Herz ist. Ein Kind Gottes kann so viel erzählen, was alles für den Herrn tun. Aber der Herr guckt in dein Herz. Der sieht genau, was du wirklich für ihn tust, aus deinem Herzen heraus. Ich könnte auch, wo ich jung war, eine reiche Frau heiraten. Gibt so einen schönen Spruch, Liebe vergeht, Hektar besteht. Schon mal gehört? Ja, viele Bauern haben das früher so gemacht. Liebe vergeht, Hektar besteht. Viele Reiche oder Adelige wurden verheiratet. Die wurden nicht gefragt, ob die wollen. Da wurde gesagt, das passt zusammen, die Familie dies, der Klüngel hier, Klüngel da und ne, und dann so, du heiratest den, fertig, aus. Das waren wenig Liebesheiraten. Das hätte ich auch machen können. Und dann hätte ich meiner Frau jeden Tag Blumen kaufen können, obwohl ich die Olle schrecklich finde, hässlich ist sie auch noch. Ich habe es wirklich schlecht erwischt, aber das Konto ist halt schön. Ich kann mir mein Ferrari kaufen. Ja, ich wohne im kleinen Schlösschen. Versteht ihr? So können wir auch mit Gott umgehen. Genauso können wir mit Gott umgehen, sagen, oh Herr, ich schenke dir jeden Tag einen Blumenstrauß, oh, und innerlich denkt man, und Gott weiß das, und er sagt uns, während den Anfängen. Der Vater fragt mich manchmal, und das ist wirklich eine gute Frage, Thomas, was würdest du machen, wenn du heute plötzlich total reich wärst? Oh, und dann habe ich ja das ähnlich wie der Teufel mich das fragt, nur auf eine andere Art und Weise. Und ich komme immer innerhalb von 3-4 Minuten zum Schluss. Wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde, wäre das Predigen hier aufgeben. Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich würde das Predigen hier aufgeben. Mein Traum ist ein Wohnmobil, ein Anhänger, eine Harle hinten dran und durch Amerika fahren. 1-2 Jahre, alles anschauen. Das ist ein Traum von mir. Wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich es machen. Dann wäre ich hier mal 2 Jahre weg. Und nach den 2 Jahren ist mein Herz im Grand Canyon, Niagarafälle, New York, da, 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 da. Und dann rufst du mich an und sagst, Thomas, mir geht's dir gut. Sag ich, bin nicht mehr zuständig. Boah, ey, soll ich dir mal was Tolles erzählen? Ey, New York war so cool, ey. Und du meinst dann, ich bin in New York, ey, und mir geht's nicht gut. Dein Problem interessiert mich gar nicht mehr. Versteht ihr? Ich merke sehr schnell, wow, ich würde das tun, wovon ich immer träume. Aber ich wäre nicht mehr ein Diener des Herrn. Ist das wahr? Oder würde noch ein paar andere Dinge tun, die mir einfallen. Ich würde mir ein schönes Haus bauen, ich wüsste auch schon wo. Ich würde mir einen kleinen Palast bauen. Ich würde mit dem Architekt da jeden Tag rumschlampen, sagen, das machst du so, das machst du so, das machst du so. Das gefällt mir nicht, das reißen wir wieder ab, machen wir neu. Die Kohle ist ja da. Und der Herr wird morgen schon sagen, Thomas, hast du mal wieder Zeit für mich? Nee, Herr, ich muss mein Haus fertig machen. Was sagt die Bibel? Ihr, die euch um euer eigenes Haus kümmert und das Haus des Herrn liegt brach. Gab's alles schon mal. Ist alles nichts Neues. Deswegen sage ich dann am Ende dieses Gedankenprozesses, danke, Herr, dass ich nicht reich bin. Danke, dass ich die Möglichkeit nicht habe, weil ich würde dir weglaufen. Weißt du jetzt, warum ich nicht reich bin? Ich sage, Herr, halt mein Herz bei dir, dass du Nummer 1 bleibst, egal was. Und dann kann von mir aus das Geld kommen. Aber das Geld ist für mich nicht wichtig. Wenn ich mit 80 oder 90 sterbe, oder nur als Beispiel, dann will ich lieber, dass der Herr zu mir sagt, Thomas, deine Checkliste ist abgehakt. Der Herr wird nicht sagen, oh Thomas, hast du dir eine tolle Villa gebaut? Wow, wie Gott in Frankreich. Wow, du hast den längsten Pool in der Stadt. Wow. Wird Gott es sagen? Nein, es interessiert ihn alles nicht. Er sagt, was ihr den Geringsten unter euch getan habt, habt ihr mir getan. Habe ich ein anderes Herz wie du? Nein. Mein Herz wünscht sich auch schöne Dinge. Mein Herz wünscht sich auch die Kuschelecke. Ich bin auch gern im Chili Room. Ich tue auch gern relaxen und mich ausruhen. Ich tue mich auch unheimlich gern ausruhen vom Nichtstun. So wie die meisten Christen. Und dann sagt der Herr wieder, auf geht's, weiter geht's. Aber ich merke eins. Es ist schon viel verändert in mir. Es ist schon viel besser, wie es war. Bei dir auch? Ist es bei dir auch schon viel besser, wie es war? Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Seht ihr das? Wenn jemand die Welt liebt und was die Welt uns bietet, hat die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Leute, das sind harte Aussagen, finde ich. Aber genauso gut ist der Vers, wenn ich ihn umdrehe und sage, die Welt hat in mir keinen Raum. Bleibt aller Raum für den Vater. Halleluja. Mein Herz ist frei von der Welt, bleibt Platz für den Herrn. Ist das gut? Ich liebe das Wort Gottes, du auch? Du wirst manche im Himmel treffen, die haben leere Taschen. Und die haben sie nicht ohne Grund. Denn sie haben ihr Leben hier gelebt, wie sie wollten, und sie gehen mit leeren Taschen in die Ewigkeit. Zeit und Möglichkeiten hatten sie genug. Aber sie haben sich selbst geweidet und für den Herrn gab's gar nichts. Du wirst Leute treffen, aber da wird keine Träne sein oder Verdammnis, sondern du wirst dankbar sein für deine Schätze, die du hast. Und Leute werden zu dir kommen und sagen, für was hast du das erworben? Ja, da habe ich damals gebetet. Für was das? Da habe ich dem Bruder vergeben, obwohl es so weh getan hat. Weißt du, Schätze. Himmlische Schätze, göttliche Schätze. Nichts von der Welt. Und am allerwenigsten werden wir für die Dinge belohnt, wo wir denken, da werden wir belohnt. Wir werden für Dinge belohnt, wo wir sagen, hä, was, dafür gibt's was? Und der Herr sagt, ja, das hast du für mich gemacht. Das ist uns oft gar nicht bewusst, gell? Vers 16. Nichts von dem, sag mal nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Was kennzeichnet diese Welt? Wer wird in dieser Welt gehört und gefeiert? Wo? Bei der Oscar-Verleihung. Übrigens, das Bild von Oscar, die Statue, ist ein direktes Symbol für Satan. Das wisst ihr, gell? Die kriegen Satan in die Hand und freuen sich. Aber da habe ich jetzt keine Zeit dazu, euch das zu erklären. Das ist ein alte Götterstatue, die sie abgeändert haben, die steht aber für Satan. Toll, gell? Wenn man von Satan belohnt wird. Natürlich belohnt er die Seinen. Oder ein Globe, oder ein Emmy, oder was gibt's noch? Echo-Verleihung da, das ist das Schaf, oder was gibt's? Nee, ein Rehkitz, oder was die da verleiht? Bambi, genau. All diese Dinge, sind die vom Vater? Nein. Ich habe euch schon mal gesagt, Schauspielerei ist direkt von der Hölle. Sie werden über jedes Wort, sagt die Bibel, Rechenschaft ablegen müssen. Aber das war doch nur ein Film. Dann wird Gott sagen, ach, das war nur ein Film, ja, dann nicht. Glaubt ihr das? Nee. Die Bibel sagt, jedes Wort. Was heißt jedes Wort? Jedes Wort heißt jedes Wort. Wenn die das wüssten, die würden keinen einzigen Film mehr drehen. Glaubt mir das. Aber sie glauben es nicht, sie leben es nicht, sie wissen es nicht, was auch immer. Aber wir glauben es, wir leben es, wir wissen es, oder? Vorhin habe ich euch gesagt, all deine Worte gehen hoch wie ein Rauch. Es gibt Rauch, der stinkt und brennt im Auge, und es gibt Rauch, der ist angenehm und Wohlgeruch. Die Frage ist, was reden wir? Was geht da hoch zum Vater? Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in der Welt. Falsche Quelle. Könnt ihr euch erinnern? All das ist der Ursprung in der Welt. Ich lese es euch mal aus Neues Leben vor, haben wir leider nicht online. Da heißt es, die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung. Schalt Fernsehen ein. Sex around the clock. Jede Werbung voll, überall Nackte, überall alles, nur noch Sexualität, oder? Die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, kommt uns auch bekannt vor. Und den Stolz auf unseren Besitz kommt uns auch bekannt vor. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Wer ist der Fürst dieser Welt? Satan. Also installiert er sein Sach in diese Welt. Seine Auszeichnungen, alles. Wie war Jesus? Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, der Schöpfer des Universums, Schöpfer allen Lebens. Haben wir das gelesen? Dass Jesus der Ursprung ist allen Lebens? Haben wir uns angeschaut. Ohne ihn lebt nichts. Kommt auf diese Erde. Wird er im Palast geboren? Nein. Hat er reiche Eltern? Nein. Hat er berühmte Eltern? Nein. Er hat sich das allerverachtetste Land ausgesucht, die allerverachtetste Gegend in diesem Land, in dieser allerverachtetsten Gegend, die allerverachtetste Stadt. Und in dieser verachteten Stadt der allerverachtetste Ort. Möchtest du auf die Welt kommen, wo die Fliegen sind und wo es nach Kacke riecht? Ein Stall. Leute, ein Stall ist ein Stall. Das wird so schön in den Hollywood-Filmen gezeigt und oh, das war ein Stall mit Tieren, da hat's Fliegen, da stinkt's, da ist es warm, da ist Stroh, das piekst. Warum hat Jesus sich in all dem gedemütigt? Weil er gezeigt hat, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht gekommen, um mir Ehre zu geben, mich zu feiern, mich groß zu machen. Er sagt immer, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Er ist immer gekommen und hat gesagt, ich zeige euch den Vater, nicht mich. Manchmal, wenn er Leute geheilt hat und die Leute wollten eine Las Vegas Show daraus machen, Siegfried und Roy. Die Leute kamen, natürlich sind die Leute immer geil, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn irgendwo was abgeht. Wenn irgendwo ein Unfall ist, der hat die ganzen Gaffer. Boah, endlich ist was los. So war das damals auch. Was, da heilt einer, wow, was, die Leprakranken haben wieder Hände plötzlich und. Und dann liest du ganz offen, und Jesus verschwand mitten durch sie hindurch. weil Jesus das nicht wollte, wenn sie ihn gefeiert haben. Weil das war nicht der Sinn der Heilung. Manchmal hat er gesagt, sag es niemand, dass du geheilt worden bist. Manchmal sagt er, geh und zeig dich im Tempel. Er wusste immer, was gut für denjenigen ist und was nicht gut ist. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Nichts. Leute, das ist heftig, oder? Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Vers 17. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Diese Welt mit ihren Begierden vergeht. All diese Stars, habe ich euch schon mal gezeigt. Walk of Fame in Hollywood, Stars. Sterne stehen für Dämonen. Das wisst ihr aus dem Wort, oder? Jesus ist der Morgenstern, der schönste und größte Stern. Satan, als er fiel, heißt es, du bist gefallen wie ein Stern. Aus dem Himmel raus. Glaubt ihr, das sind alles Zufälle? Das sind keine Zufälle. Ich muss kein Star sein. Dieses Denken, dieses Wollen ist nicht von oben, es ist von unten. Es ist irdisch, seelisch, dämonisch. Die Bibel kennt drei Abstufungsformen. Irdisch, seelisch, dämonisch. Schon mal gelesen im Wort. Und diese Leute leben da volle Kanne drin. Volle Kanne. Ich habe einen Satz aufgeschrieben. Schreib dir den auf. Das irdische Leben ist die Qualifikation für das ewige Leben. Das irdische Leben ist die Qualifikation für ewiges Leben oder für das ewige Leben. Wenn du dich hier nicht qualifizierst, was ist eine Qualifikation? Wie definiert man eine Qualifikation? Kann das jemand? Dass du dich würdig erweist, das zu empfangen. Wisst ihr eigentlich, dass wenn die Queen, die englische Königin, die zeichnet ja jedes Jahr Leute aus, die gute Dinge getan haben. Zum Beispiel, wenn da ein Auto gebrannt hat und da ist einer hin und hat da die Leute rausgerettet, dann kriegen die ganz oft so einen Orden von der Queen. Manche werden auch zum Sir ernannt mit dem Schwert. Schon mal gesehen? Sie werden in den Adelsstand erhoben, wenn sie besonders tolle Dinge geleistet haben. So wie Elton John, der singt. Oder andere Leute, die ganz tolle Dinge gemacht haben, die Beatles und so, die wurden zum Lord ernannt, zum Sir und was auch immer. Aber das Interessante ist, sie macht es auch mit normalen Leuten und da finde ich es gut, mit No Names. Und wisst ihr, was die bekommen? Die kriegen einen Benimmkurs. Man fällt der Königin nicht um den Arm. Man nimmt sie nicht in den Arm. Man schüttelt ihr auch nicht die Hand, wenn man das gerade will. Sondern du kriegst Benimmregeln. Du wirst qualifiziert in einem Vorherkurs, wo dir gesagt wird, das darfst du nicht, das machst du nicht. Sie sagen erst, wenn sie gefragt werden und so weiter. Versteht ihr warum? Weil es eine Etikette gibt bei der Königin. Alles andere wäre eine Farce und wäre eine Beleidigung der Königswürde. Dieses Leben ist eine Ausbildung, eine Qualifikation, dieses irdische Leben, für deinen himmlischen Status. Verstanden? Du lernst hier auf der Erde, wie es ist, wie man sich im Himmel benimmt. Im übertragenen Sinne. Wow, ist das gut, oder? Also ich wäre froh, wenn ich so einen Kurs bekommen würde, wenn ich zur Königin müsste. Dass ich weiß, was zieht man eigentlich an, wie spricht man, wie benimmt man sich. Nicht so wie bei Bean, Mr. Bean, wo dann Kopfnuss gibt. Und ich bin so froh, dass wir hier in der Ausbildung sind. Das irdische Leben ist die Qualifikation fürs ewige Leben. Versteht ihr jetzt auch, warum Gott jemand, der sich hier nicht qualifiziert hat, nicht in den Himmel lassen kann? Es geht nicht. Stell dir vor, 10 normale Arbeiter werden von der Queen ausgezeichnet und einer kann nicht zum Kurs kommen. Was werden sie dem sagen? Tut uns leid. Geht nicht. Du warst nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Merkt ihr das? Klar, dein irdisches Leben ist genauso. Wenn einer bis zum Schluss lebt, wie er will, wieso lässt sich qualifizieren für den Himmel? Geht ja nicht. Gott kann nicht ein Auge zudrücken. Und sagen, naja, wenn der sich halt daneben benimmt, dann war es nur einer. Nein, es gibt kein Danebenbenehmen beim König der Könige. Jetzt gehen wir mal zu Lukas 16 ab Vers 19 in Luther. Lukas 16 ab Vers 19. Und das habe ich schon oft zitiert, diese Geschichte, aber wir werden sie uns mal kurz nochmal anschauen, weil es für uns wichtig ist, weil da sehen wir zwei Leute. Und einer davon ist einer, der genau diese Welt geliebt hat. Da geht es um Lazarus und den Reichen. Und der Reiche hat diese Welt geliebt und genossen. Er hatte alles, was man sich nur träumen und wünschen kann. Und die Geschichte schauen wir uns jetzt mal an, weil die uns sehr viel lehrt. Und es ist immer interessant, dass die Bibel bei Leuten, die wichtig sind, nennt sie den Namen. Bei Leuten, die nicht wichtig sind, nennt sie nicht den Namen. Schon mal aufgefallen? Der Reiche ist nur ein Reicher. Der Bettler heißt Lazarus. Der Bettler hat einen Namen bei Gott, der Reiche nicht. Ihr müsst achten, das sind Kleinigkeiten, die sind wichtig. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen. Er hatte Armani und Hugo Boss Anzüge an, den feinsten Zwirn. Was gibt's noch? Dolce & Gabbana? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Interessiert mich auch das Zeug nicht. Aber er hat das Beste an, was man anhaben kann. Er lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Jeden Tag hat er sich gemästet, sein Reich gebaut, sein Leben gebaut, seine Freunde eingeladen, Party gemacht. Lesen wir alles gleich noch weiter. Nächster Vers. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß, wie weiß Gott, wie er heißt? Lazarus. Die Leute damals wussten nicht, dass er Lazarus heißt, aber Gott weiß es. Weil was du dem Geringsten unter euch getan hast, hast du mir getan. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Nicht nur genug, dass der arm war und nichts zum Fressen hatte und er war auch noch krank. Voller Geschwüre. Aber es wird noch besser. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Die Hunde hatten mehr Mitleid mit ihm als die Menschen. Wenn Hunde eine Wunde haben, lecken die sich. Die haben ihn nicht geleckt, um ihn zu ärgern. Sie wollten ihm die Wunden lecken oder haben ihm die Wunden geleckt, um ihm zu helfen. Super hygienisch, ganz toll. Freuen wir uns, hätten wir auch gern, gell? Heftig, oder? Und alles, was in der Bibel steht, sind keine erfundenen Geschichten. Die Leute gab's wirklich. Du wirst diesen Lazarus im Himmel treffen. Du kannst ihn selber fragen, stimmt es, war das so? Er wird sagen, genau so war es, wie es hier steht. Nächster Vers. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Nochmal, es war vor dem Kreuz. Damals war das Totenreich getrennt. Scheol, Hades, auf Hebräisch und Griechisch. Es gab einen guten Teil, wo die Guten waren, und einen bösen Teil, was schon die Hölle war, wo sie gequält wurden. Die Guten wurden nicht gequält. Die waren in einem Aufbewahrungsraum, bis das Kreuz kam. Und Jesus nahm alle die, die im guten Teil dieses Teils des Totenreichs waren, an der Auferstehung am dritten Tage mit hinauf. Das wisst ihr, habe ich euch alle schon 100-mal erklärt. Und da wurden die Heiligen gesehen in Jerusalem. Also, sie mussten warten, bis was passiert ist? Das Kreuz und die Auferstehung. Okay, also dieser Lazarus wurde zu Abraham. Wer begrüßt dich im Himmel? Wer hat immer noch denselben Job? Was sage ich euch oft? Wer ist der Erste, der dich begrüßt? Abraham, der Vater des Glaubens, der alle begrüßt, die gläubig sind. Halleluja. Amen. Und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb. Interessant, dass auch die Reiche sterben. Gut, hä? Boah, Gerechtigkeit kommt manchmal spät, aber sie kommt. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Weiter. Im Totenreich litt er große Qualen, weil wo war er? In der Hölle, im Feuersee. Er war da, wo man gequält wird. Warum war er da? Weil er sich nicht qualifiziert hatte für den Himmel. Es ist noch nicht der Himmel, aber die Vorstufe. Das habt ihr verstanden, okay? Halleluja. Er litt große Qualen. Warum? Weil er sein Leben lang von morgens bis abends nur an sich dachte. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. Und was alles dazugehört. Er machte Partys. Er dachte morgen schon, heute machen wir wieder eine Party. Wir laden alle Freunde der Stadt ein. Wo kriegen wir das beste Fleisch, das beste Obst? Oh, das muss heute die Party werden. Ich brauche den berühmtesten DJ der Stadt. Das muss richtig rumsen, boom, boom. Die ganze Stadt muss die Party hören und sagen, Mensch, der kann feiern. Das war sein Fokus von morgens bis abends. Gott interessierte ihn nicht. Lazarus interessierte ihn noch weniger. Versteht ihr, wie die Leute drauf sind? Jesus erzählt diese Geschichte nicht aus Langeweile, sondern für uns, um was zu begreifen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne, im guten Teil des Totenreichs, in weiter Ferne, Gott sei Dank, ja, sah er Abraham und an dessen Seite Lazarus. Es müsste ihm eigentlich ein Licht aufgehen. Aber wir schauen mal, wer drauf ist. Nächster Vers. Vater Abraham, rief er. Abraham hätte auch sagen können, Vater, ich bin der Vater der Gläubigen. Bei dir sehe ich keinen Glauben, ich bin nicht dein Vater. Aber er war gnädig, oder? Er wusste, bei dem ist eh schon zu spät. Hab Erbarmen mit mir und schick mir Lazarus hierher. Diese Frechheit zu besitzen, in der Hölle noch, zu sagen, schick mir den Lazarus rüber. Ist Lazarus dein Diener? Lazarus ist errettet, zwar in der Vorstufe, aber schon, er sitzt am richtigen Teil des AirPods. Und er ist in der Flammen der Hölle und denkt immer noch wie auf Erden. Alle müssen mir dienen, ich bin der reiche Chaka. Seht ihr, wie sein Herz war? Das Herz der Bösen ist in der Hölle nicht plötzlich gut, sondern ist immer noch gleich. Ihr Denken ist immer noch dasselbe. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen. Da gab's Wasser, da gab's keins. In der Hölle gibt's kein Wasser. Die lechzen nach Wasser und haben keins. Die haben jede Sekunde, wie wenn sie verdursten in der Hitze der Flammen. Sein Finger, nur den Finger, die Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar an dieser Flammenglut. Was brennt? Seine Zunge. Warum brennt die? Weil sie ein Leben lang das Falsche gesprochen hat. Ich habe euch gesagt, ihr müsst für jedes Wort Rechenschaft abgeben. Oder die Menschen. Wir kommen ja nicht ins Gericht. Aber ihr versteht schon, wie ich heute predige, oder? Ich leide furchtbar an dieser Flammenglut. Nächster Vers. Abraham erwiderte, er nennt ihn noch seinen Sohn. Der ist schon gnädig, hä? Er sagt, mein Sohn, denke daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast. Du hast das volle Maß des Guten bekommen in deiner Lebzeit. Und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Lazarus hat nie einen Golden Globe gekriegt oder einen Oscar. Gibt's heute auch so Leute? Du und ich, wir kriegen auch nie einen Golden Globe. Gott sei Dank keinen Oscar, ich brauche auch keinen. Aber siehst du, das Prinzip Gottes hat sich nicht geändert. Nächster Vers. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, den Gott extra gemacht hat, damit die einen nicht rüber und die anderen nicht rüber können. Es liegt ein tiefer Abgrund, wo Gott sagt, getrennt. Gerettet auf Hoffnung, bis Christus am Kreuz stirbt, verloren in Ewigkeit. Egal, ob's Kreuz ist oder nicht, verloren. Heftig. Sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Auch von euch da drüben niemand zu uns gelangen. Es geht nicht mehr. Wenn du hier die Äuglein zumachst, ist vorbei. Nächster Vers. Dann, Vater, sagt der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Wenn er die Tora kennen würde, würde er wissen, dass niemand aus dem Totenreich wieder auf die Erde darf. Aber das ist ihm egal. Schick's zu meinen Brüdern. Die Jungs sind genauso drauf wie ich, aber wenn einer kommt und sie warnt, dann ändern die sich vielleicht. So Leute gibt's heute noch. Gibt so viel Medien. Da gab's mal eine tolle Fernsehsendung, wo so ein amerikanisches Medium vor laufenden Kameras waren da Leute, eine Frau werde ich nie vergessen. Ja, sie möchte gerne nochmal mit ihrem Vater reden. Ja, er erscheint mir gerade. Wie sieht er aus? Ja, so und so. Ja, das war sein Lieblingsklamotten. Das wissen die Dämonen auch. Oh, und er erzählt gerade das und das. Ja, das war sein Lieblingsessen. Ja, das wissen die Dämonen auch. Falsche Quelle. Kennt ihr die Quelle? Niemand kommt aus dem Totenreich. Es ist unmöglich. Schick sie zur Familie meines Vaters. Super, hä? Ich liebe die Antwort. Schauen wir uns die noch an. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Weiter. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Mose und die Propheten, das Wort Gottes. Zu der Zeit war Mose und die Propheten das geschriebene Wort, die Tora. Was ist für uns das geschriebene Wort? Die Bibel. Die Leute hier in dieser Welt haben die Bibel und nur die Bibel. Nochmal, das Wort Gottes. Könnt ihr euch erinnern? Was habe ich euch am Anfang gesagt? Der Schatz, der in dir ist, bleibt. Das Wort Gottes bleibt. Das ist der Schatz, den Gott sagt. Wenn sie das nicht haben, haben sie nichts. Nächster Vers. Nein, Vater Abraham, ich liebe es, dass diese Leute immer mit Männern Gottes diskutieren, was besser ist. Nein, Gott, mach's anders. Wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann würden sie umkehren. Bugidibu, bugidibu, huibu. Dann kehren sie um. Gott hat noch nie mit dem Teufel Leute bekehrt. Gott hat noch nie einen Dämon gebraucht, um Menschen zu bekehren. Versteht ihr? Könnt ihr mal folgen soweit? Pass auf, es gibt Gemeinden, wo so Zeug praktisch, aber das ist jetzt alles zu viel. Okay. Nächster Vers. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht. Ganz klar. Bis dahin gehen wir wieder zurück. Nochmal, dieses irdische Leben ist die Qualifikation fürs ewige Leben. Was du hier in deiner Zeit nicht getan hast, kannst du niemals wieder nachholen. Und das, was du hier in dieser Zeit getan hast für den Herrn, kann dir niemals jemand rauben. Ist das gut? Wir müssen immer beides sehen. Wenn man nur das Negative, dann denken wir, nee, es gibt ja auch das Positive. Wenn wir für Gott etwas tun, kann uns das niemand rauben. Es kann uns niemand wegnehmen. Oh, ich liebe das Wort, du auch. Kinder, die letzte Stunde ist da. Vers 18 wieder in Neue Genfer. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt. Der Antichrist. Ich habe euch letzten Sonntag gesagt, 1. Johannes ist der Brief für was? Wer weiß es noch? Zu verstehen, was der antichristliche Geist ist. Super, Marian. Genau. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und ihr wisst, vor ein paar Jahren habe ich eine Predigt gehabt. 1000 Jahre sind wie ein Tag wie 1000 Jahre, war einer Martin seiner Lieblingspredigten. Und da haben wir festgestellt, was eine Stunde ist, wie wenig das ist, aus Gottes Sicht. Es ist die letzte Stunde. Wir denken irdisch. Waren schon viele Stunden, seit Jesus weg ist. Nein, aus Gottes Sicht ist es die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Christusfeinde. Die Mormonen haben eine eigene Bibel. Die Zeugen Jehovas haben eine eigene Bibel. Die brauchen die Bibel nicht mehr. Es sind viele Christusfeinde aufgetreten. Und es gibt noch mehr Christusfeinde, die auch mit Christus nichts zu tun haben. Andere Religionen, dies, das, sel, jenes. Auch der Reichtum und alles, die Wissenschaft bei uns im Westen. Es ist alles aus der Quelle des Satans. Und alles, was aus der Quelle Satans kommt, ist Antichristus. Gegen Christus. Du kannst nicht beides aus derselben Quelle haben. Merkt ihr, wie krass das ist? Und manchmal, wenn du mit Christen redest, die diese Wahrheit nicht so haben, nicht glauben oder nicht wollen, die vermischen gerne. Ja, aber Gott drückt auch mal ein Auge zu. Wo steht es im Wort, dass Gott ein Auge zudrückt? In meiner Bibel nicht. Gott ist doch Liebe. Dann muss er doch auch die Homosexuellen lieben. Ja, er liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde. Diese Sünde führt sie in die Hölle. Wir hatten hier Leute in der Gemeinde, wo die Kinder homosexuell geworden sind. Hatte ich Diskussionen mit denen, die kommen nicht mehr, weil ich so meinen Standpunkt nicht geändert habe. Deswegen kommen die nicht mehr. Wo ich gesagt habe, das ist Sünde und ein Kind kommt in die Hölle. Nein, ich habe eine Prophetie. Da kann ich leben in der Sünde und dann, egal ob das Homosexualität ist oder Klauen oder Lügen, Sünde ist Sünde. Aber es ist eine Sünde. Gott hat Adam und Eva erschaffen, nicht Adam und Adam und nicht Eva und Eva, Punkt. Und ich bleib dabei, auch wenn ich irgendwann verhaftet werde. Es kommt, wird immer konkreter, Leute. Und dann sind sie gegangen. Wir hatten zwei so Leute hier, wo die Kinder, wo sie erzählt haben, ich ändere meinen Standpunkt nicht. Es ist Sünde, Punkt. Ob es dein Kind ist oder nicht, es ist Sünde, Punkt. Mir ist lieber, ich bin eines Tages vom Vater und er sagt, Thomas, war eine kleine Gruppe, aber du hast dich nicht abbringen lassen von meinem Wort. Als dass ich ja eine riesen Gemeinde habe und der Vater sagt, hey, das habe ich nie so gesagt. Das steht nicht. Es sind nicht meine Worte, die du gelehrt hast. Leute, ist Verantwortung, oder? Es ist große, große Verantwortung. Und viele solcher Christusfeinde sind aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Früher habe ich immer gedacht, Mensch, Sodom und Gomorra ist schon heftig. Ey. Boah, fällt Schwefel vom Himmel und so. Übrigens, die Städte haben sie jetzt gefunden, habe ich euch neulich erzählt, gell? Da liegen Schwefelkugeln, ich habe das Video gesehen. In der Erde, wenn du gräbst, sind Schwefelkugeln. Dieses Schwefel ist so rein, das gibt's auf der Erde gar nicht. Und sobald es mit Sauerstoff in Kontakt kommt, fängt es an zu brennen. Und du liest in der Bibel, Feuer und Schwefel fiel vom Himmel. Interessant, gell? Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir sind schon mitten in der letzten Stunde. Wird immer krasser. Ich habe die Woche zig Videos gesehen, wo Leute dastehen, das Evangelium predigen, vor allem in den USA. Polizisten kommen, Handschelle anlegen, ihnen die Arme verdrehen und sie verhaften und mitnehmen. Die Frau filmt es mit dem Handy, sagt er, das Handy weg oder wir nehmen sie mit, sie sind auch verhaftet. Und er predigt weiter. Denke ich mir, wow, cool. Ja, wir sind in der letzten Stunde. Aber auch da ist Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er wird uns durchtragen. Er wird uns durchtragen. Ich mache mir keine Sorgen. Du auch nicht. Bleiben wir in der Hoffnung, in der Freude, im Glauben. Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Manchmal bombardiert mich der Teufel nachts. Da habe ich Träume, dann habe ich Gedanken, dann bin ich traurig, dann denke ich dies nach und das und ich merke, ich drifte immer weiter ab in diese Gedanken und mir geht's plötzlich körperlich nicht mehr gut, seelisch sowieso nicht. Und dann merke ich nur, wie der Heilige Geist sagt, was denkst du denn Mist? Lass es doch einfach. Dann fange ich an, ein Lobpreislied zu singen und innerhalb von 10 Sekunden ändert sich mein ganzes Gemüt. Das ist wie weg. Heute Nacht habe ich das auch gemacht. Super, funktioniert. Alles ist nur eine. Ich bin so froh, dass mir Jesus den Satz gegeben hat. Und dass ich selber mein größter Arzt bin. Indem ich hergehe und sage, nee, ich denke das nicht mehr weiter. Bis hierhin und dann ist gut. Und wenn ich ein Wunder brauche, werde ich ein Wunder haben. 19. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher in unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Leute, ich habe die Woche so den Herrn mehrmals im Gebet gefragt, das mache ich schon seit ein paar Wochen. Warum sind nur noch so wenig Leute da? Wo sind die alle hin? Warum sind die alle gegangen? Habe ich gesagt, Herr, habe ich was falsch gemacht? Bin ich nicht richtig? Habe ich gar keine Berufung? Man fragt sich ja. Ich frage mich das, ob ich das Problem bin. Weil es ist leicht, woanders die Probleme. 10 Finger nach außen, aber die beiden Arme sind bei mir. Und ich habe keine Antwort gehabt, die ganze Woche nicht. Und gestern so schlage ich meine Bibel auf und lies genau diesen Satz. Und ich kenne die Stelle. Das hat mich wie ein Hammer getroffen. Das war wie wenn direkt der Vater zu mir redet. Wow, da war mir es klar. Ist mir noch nie so klar geworden wie jetzt. Diese Christusfeinde, und ich sage nicht, dass jeder, der mal da war und gegangen ist, ein Christusfeind ist. Das sage ich nicht, also bitte, ja. Aber da ist ein Prinzip drin. Nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Warum bist du noch da? Weil dein Herz brennt mit dem Feuer aus dem Wort Gottes. Stimmt's? Und manchmal bin ich hier knallhart, aber du weißt, ich sage das nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu verändern, dich zu segnen, dich herauszufordern. Deswegen bist du noch da. Und es zeugt, dass du dazugehörst. Richtig? Leute, die mal da waren, nicht mehr da sind, gegangen sind, sagt der Heilige Geist, zeugt, dass sie nie zu uns gehört haben. Wir haben ja immer und immer wieder Leute gehabt, die zwar da waren, aber die nicht zu uns gehört haben. Ihr Herz war nicht da. Sie haben uns eine Zeit lang benutzt, sie haben mich eine Zeit lang benutzt, aber sie haben nicht dazugehört. Es kommen immer wieder Leute, die geben auch finanziell nichts. die werfen ihre 2 Euro rein und dann denken sie, ja, das muss reichen, dass wir hier Kosten haben, dass ich vollzeitlich davon lebe, es interessiert die gar nicht. Die denken nur an sich, sie kommen und erzählen mir, ich war wieder hier im Urlaub, ich war da im Urlaub, ich habe mir das gekauft und das ist ja alles legitim, ist ja alles gut. Aber wo ist dein Herz? Wisst ihr, und das merke ich oft, dass Leute, die sind zwar da, aber sie haben sich nie mit uns eins gemacht. Und es sind oft die, die am meisten Arbeit, mich am meisten Arbeit kosten, mich am meisten Nerven kosten, sind oft die, wo du spürst, ja, die bleiben sowieso nicht, weil ihr Herz nicht da ist. Sie haben immer Gedanken, ja, jetzt bin ich da, aber ich suche mir eine bessere Gemeinde, oh, ich gehe woanders hin, ich gehe ins Ausland, ich mache dies. Ja, kannst du alles machen. Und ich weiß, wenn der Herr dein Herz nicht hierher führt, ich schaff's sowieso nicht. Und dann hast du die, und da meine ich auch die, die da sind, die seit Jahren treu geben, über die Maßen geben, die mehr geben, als was sie müssten, und sie geben mehr. Und sie tragen das Ganze hier mit finanziell, mit Gebeten, mit ihrer Anwesenheit, mit einem Dienst in diesem Hause. Und ich denke mir so, wow, krass. Und heute sind Leute übrig, wo ich immer gedacht habe, ob die es mal schaffen. Und dann hatten wir so Leute hier, sage ich wirklich auch zu meiner Schande, wo ich gedacht habe, boah, bin ich froh, dass die da sind. Und schnell hat sich rausgestellt, die sind gar nicht da. Die kamen hierher, um mich zu verändern, mich rauszuschmeißen, mich vom Weg abzubringen, hier alles zu übernehmen und, und. Aber uns gibt's noch, Amen. Und dein Herz brennt, das weiß ich. Deswegen bist du da. Ist es die Wahrheit? Ich lese mal Neues Leben, Vers 19. Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten. Sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Leute, die mit ihrem Herzen nicht da sind, werden nie da bleiben. Ist doch logisch, oder? Um was geht's im ganzen Reich Gottes? Fängt mit H an und hört mit Erz auf. Immer, immer. Wenn du eine Beziehung eingehst mit einem Menschen, wenn dein Herz nicht dabei ist, wie lange wird's denn halten? Vielleicht nennst du das mein Lebensabschnittsgefährte, mein Sexpartner für gewisse Zeit. Gibt ja alles in dieser Welt. Liebe vergeht, haben wir gelernt, Hektar besteht. Auch das gibt's. Verrückt, oder? Aber das Herz ist nicht dabei. Das ist weder eine Ehe, noch eine Beziehung, noch eine Einheit, noch irgendwas. Hebräer 10, 24 und 25 schauen wir uns auch mal kurz an. Hebräer 10, 24 und 25. Da geht Paulus nochmal auf dieses Thema ein. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Haben wir das alles gelesen, die letzten paar Sonntage? Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir sind in der letzten Stunde. Seht ihr das? Die Bibel sagt ganz klar, verlasst den Gottesdienst, die Gemeinschaft nicht. Steht es hier? Ganz klar. Gegen alle Herausforderungen. Der eine verliert den Führerschein, erzählt, man kann jetzt 4 Wochen nicht kommen. Die 4 Wochen sind rum, wer kommt nicht mehr? Logisch. Was habe ich vorhin gesagt? So wie du es dir angewöhnst, so treibst du es. So wie du es dir angewöhnst, so machst du es weiter. Ihr habt euch angewöhnt, regelmäßig zu kommen, ob stürmt oder schneit. Ob die Sonne lacht oder irgendwas ist, ihr seid da. Ihr seid da. Andere sagen nö. Sie bleiben den Zusammenkünften fern. Komisch ist, dass ich immer bei fast allen, die gegangen sind, nach Jahren höre, wie schlecht es denen geht. Habe ich da Freude dran? Nein. Mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber Mr. S., wenn er dich rauszieht aus der Gemeinschaft, raus aus dem Wort, wer ist für dich da? Wer kann dich anspornen? Wo ist die Liebe untereinander? Wo kannst du Gutes tun? Hier ist die Spielwiese. Oh, ich liebe das Wort Gottes, du auch? Gehen wir zurück, Vers 20. Jetzt kommen wir zum guten Teil. Halleluja. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Vergangenheitsform. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Wow. Durch diese Salbung des Heiligen Geistes habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Wenn der Heilige Geist wirklich in dir lebt, hast du die nötige Erkenntnis. 21. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil. Ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Zwei Quellen, die voneinander separiert sind, getrennt sind. Die eine vermischt sich nicht mit dem anderen bei Gott. Richtig? Also, ihr habt den, der heilig ist, Jesus Christus, der hat dir seinen Geist gegeben. Und ihr wisst, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dich in aller Wahrheit, unter anderem in aller Wahrheit zu führen und zu leiten. Und er wird dich immer an die Quelle der Wahrheit führen und nicht an die Quelle der Lüge. Ich rede manchmal mit Christen, da sagen sie mir, ja, der Herr hat mir erlaubt, mich scheiden zu lassen. Sage ich, wo steht es im Wort? Ja, ich war bei Prophet so und so. Sage ich, was ist höher, das Wort Gottes oder der Prophet? Der Prophet, sage ich, viel Spaß in deinem Glaubensleben. Ich sage dir mal ein Geheimnis. Ein echter Prophet Gottes sagt nur, was hier steht. Und er wird dir niemals etwas anderes sagen, wie was hier steht. Denn ein Prophet braucht eine prophetische Gabe und eine prophetische Quelle. Und die ist der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit. Und er wird keine Lüge, das haben wir gerade gelesen, er wird keine, niemals eine Lüge hervorbringen. Ist das gut? 22. Und wer ist der Lügner schlechthin? Er ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist, dieser böse Geist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Haben wir alle schon zigmal angeguckt. Also gibt es einen Geist in dieser Welt, der der Gegenpart ist zum Heiligen Geist und der die Menschen versucht wegzuführen von Christus und somit auch weg vom Vater. Kommt euch das bekannt vor? Immer wieder treffe ich Männer Gottes, die Schiffbruch erleiden. Und ich mir immer denke, ich habe euch von einem Mann erzählt, wo ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren hatte ich einen Eindruck, habe ihm angerufen, wenn ihr euch erinnert, er ist Auto gefahren, hat angehalten. Ich habe ihm gesagt, du, Gott zeigt mir gerade, das sollst du machen, beruflich, das sollst du machen. Deine Frau hat Todesängste nachts, die sagt dir nichts. Und er hat gesagt, ich musste anhalten, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Woher weißt du das alles? Sage ich, ich weiß gar nichts. Sage ich, das hat mir der Heilige Geist gezeigt. Nun, was musste er dann tun? Was musste er treffen? Eine Entscheidung. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber ein Freund von mir hat noch fleißig Kontakt mit ihm. Frisch bekehrt, 4 Jahre gläubig und wird Pastor in der Gemeinde. Ich habe ihm gesagt, bleib an deinem weltlichen Job, bis die Ampel auf grün geht. Nein, ich kündige. Ich werde jetzt Pastor. Dann ist er Pastor geworden, Co-Pastor, Jugendpastor, Co-Pastor. Hat er fleißig gepredigt. Dann war kein Geld mehr da für ihn, um ihn zu bezahlen. Komisch, gell? Also ich kenne nur, was Gott bestellt, bezahlt auch. Da gibt's manchmal Herausforderungen, wo es mal eine Weile klemmt und wo man im Glauben stehen bleiben muss, aber dann kommt's umso mehr. Das ist von Gott. Dann, jetzt kommt die Idee, dann lasse ich mich krank schreiben ein Jahr lang und bleibe in der Gemeinde. Haben sie umgesetzt. Hat er sich dauerkrank schreiben lassen, damit er weiter in der Gemeinde bleibt. Glaubt ihr, dass sowas von Gott ist? Die Gemeinde macht mit, die Gemeindeleitung, der Pastor, alle machen mit. Jetzt haben sie ihn gekündigt, ohne ihm was zu sagen. Gott segnet nicht deine Bescherung. Und jetzt habe ich die Woche mit meinem Freund gesprochen, da sagt der Thomas, alles, was du gesagt hast, ist eingetreten. Jede einzelne Warnung. Hüpfe ich jetzt daheim im Garten und sage, ja, huhu, ich bin der große Prophet? Nee. Mir tut es weh und ich denke mir, Junge, hättest du die Warnungen gehört, wäre dein Leben jetzt nicht im Chaos. Falsche Quelle. Leute, ich erzähle euch das nicht, um jemanden schlecht zu machen. Ich erzähle euch, weil da draußen gibt es Christen, die drehen durch. Die drehen einfach durch. Anders kann. Und warum drehen sie durch? Weil sie keine Grundlage des Wortes haben. Was sagt die Bibel? Punkt 1. Einem Neubekehrten, helft mir, soll man nicht schnell in ein Amt tun. Der ist 4 Jahre gläubig, will Pastor spielen. Ich weiß, was der spielen will. Freizeit, Füße hochlegen und die Gemeinde füttert mich. Wo war da die Charakterschule? Ohne Charakterschule lässt Gott niemand auf sein Volk los. Ging Petrus durch die Charakterschule? Ging Paulus durch die Charakterschule? Ging Jakobus durch die Charakterschule? Ging König David durch die Charakterschule? Sollen wir noch ein paar nennen? Auch die Frauen alle? Hanna, ging die durch die Charakterschule? Die haben uns neulich mal angeguckt. Hat die viel geweint? Charakterschule ist Weinen, Tränen, Leid. 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 Das ist Gottes Waschmaschine. Weinen, Tränen, Leid. Weinen, Tränen, Leid. Wir wollen oben auf der Wäscheleine hängen und im Wind. Oh. Aber bevor das Ding zum Trocknen aufgehängt wird, müssen die Flecken raus. Und der Gestank muss raus. Der Gestank, der Schweiß, der Dreck dieser Welt muss raus. Und wenn Gott es rausholt und anschaut und sagt, da ist immer noch ein Fleck, dann kommt's nochmal. Waschen, 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 schleudern, waschen, waschen, schleudern, waschen. Charakterschule nenne ich das. Und dann, wenn du einigermaßen durch bist, 100% erreicht sowieso keiner, das weiß auch Gott. Sonst könnte man Christus spielen. Dann lässt Gott dich auf die Menschheit los. Aber ohne Charakterschule, Hilfe, 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 Hilfe. Sind wir uns da einig? Katastrophen über Katastrophen passieren Christen, die nicht gehorsam sind, die immer ihr Ding machen und immer sagen, Gott, segne meine Bescherung. Und auf der anderen Seite gibt's Leute, die weltlich reich sind, die ich auch immer wieder erlebe, erst vor kurzem wieder, die machen nichts für Gott. Nichts, weil die brauchen ja Gott nicht. Die spielen Christsein, aber sie werden auch nie durch die Charakterschule gehen, weil die können sich alles kaufen, die überlegen sich nicht, wie kaufe ich das Heizöl nächstes Jahr, wie kriege ich was zusammengespart, wie mache ich das. Nein, das ist alles locker easy. Der Rubel fließt. Auch die gehen nie durch die Charakterschule oder nur ganz schwer. Wahnsinn, gell? Diese Welt ist irgendwie verrückt, oder? Gott sei Dank habe ich Jesus. Halleluja. Ein paar Verse machen wir noch, hören wir auf. Wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer jedoch sich zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Halleluja. Lasst euch also durch nichts, Vers 24, lasst dich durch nichts, sag mal, ich lass mich durch nichts, von der Botschaft abbringen, die ich von Anfang an gehört habe. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch von denen zu warnen, die versuchen, euch irrezuführen. Das sind als allererstes Dämonen und der antichristliche Geist, der aber auch Menschen benutzt. Wie nenne ich ihn? Marcel! Du bist berufen zum Predigen, werd Pastor. Oh, und der Heilige Geist hat es gar nicht gesagt. Wie viele Leute wird sich Marcel suchen? Noch 2, 3, die auch begeistert sind von Marcel. Marcel, du bist zum Pastor berufen. Leute, ich kenne nur Pastoren, echte Pastoren, mich inklusive, die gesagt haben, Dreck werde ich machen. Frag Bärbel. Ich habe gesagt, nachdem ich 10 Jahre im Dienst war, gearbeitet und im Dienst, nach 10 Jahren habe ich gesagt, mir reicht's, ich kann immer, ich bin am Ende meiner Kraft und ich werde nie wieder für Gott irgendwas tun. Ich habe mich 2 Jahre geweigert, auch nur irgendjemand irgendetwas über das Evangelium, über Jesus oder geschweige denn zu predigen. Ich habe mich geweigert. Dann hat Gott geredet, weide meine Lämmer. 3-mal hat Jesus zu mir gesagt, weide meine Lämmer. Ich sage, Gott sei Dank sind da keine. Halleluja. Frag Bärbel, ich habe gesagt, ich werde alles auf dieser Welt, ich werde Kloputzer, ich mache Müllkutscher, egal was, aber ich werde niemals wieder Pastor. Frag die Bärbel. Da fragt mich ein Freund, hey, da in Bopfingen gibt's so ein Fitnessstudio und der Typ da, der ist Christ, hast du Lust damit hinzufahren? Sag, boah, wo ist denn Bopfingen? Aber bei Ahlen da hinten, sag, wie lange fahren wir da? Ja, 2 Stunden, sag, boah. ungern. Ach komm, geh doch mit. Sei okay, ich geh mit. Naja, da habe ich mich hingesetzt, dachte ich, mal gucken, wie der Abend wird. Auf einmal hatte ich einen Eindruck, der hat mich nicht mehr losgelassen. Gott hat Starkstrom mich angeschlossen und ich saß auf meinem Stuhl und ich will nicht. Und es wurde immer heiß und der Strom wurde immer mehr und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nichts sage, dann platze ich. Kennt ihr das? Dann sage ich, hey Heiko, Heiko hieß das, Heiko, kann ich kurz was sagen? Ja, aber nur kurz, ich muss dann predigen, sei es in Ordnung. Ich das Mikro, wupp, die Salbung übernimmt mich, ich predige 1,5 Stunden durch. Und am Ende dieser 1,5 Stunden, der Heiko saß auf dem Stuhl, der hat richtig geschmollt, so eine Mischung zwischen Schmollen und Begeisterung. Dann nach 1,5 Stunden so, die Salbung weg, der Strom weg, ich so, ich so, Heikos Mikro, Entschuldigung, ich wollte nur kurz was sagen, ich hab's gemerkt. Du hast gesagt, du predigst nie wieder, sag ja, hab ich, aber ich weiß nicht, was gerade los war. Da habe ich mich hingesetzt, sag ja, du Schlingel da oben. Du Schlingel, hast mich reingelegt. Wahre Geschichte. Die Predigt habe ich noch zu Hause. Manchmal höre ich die an, lacht mich kaputt. Das war nichts Besonderes. War richtig langweilig, aber keine Ahnung. Ja, langweilig ist dann vielleicht ein falsches Wort. Und ab da war ich wieder im Predigten drin. Gott lässt nicht los. Warum sage ich dir das? Ich kenne nur echte Männer Gottes und Frauen Gottes, die weglaufen wollten von Gott. Ich habe aber noch nie einen getroffen, der sagt, was, ich soll predigen, hurra, jetzt wird's aber Zeit. Das waren immer die Falschen. Immer. Immer die Falschen. Immer. Immer. Hört ihr mir zu? Der Vater von David hatte viele Söhne. Große Krieger. David war der Schmächtigste. Wen wählt Gott aus? David. Gott wählt immer die, die nichts sind vor der Welt, wählt Gott. Die Begabten, die Fähigen, die Reichen, die Schönen, die wählt Gott nicht oder nur ganz selten. Ich freue mich immer, wenn die auch sich bekehren dürfen, aber es ist eher die Ausnahme, weil sie halt die Welt lieben und was in der Welt ist, den Ruhm und so weiter. Aber ich spüre die Salbung hier, ihr auch? Ich spüre die Salbung hier. Wo sind wir? 26. Machen wir bis 29. Schaffen wir das? Halleluja. 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Wow. Denkt dran. Wie weit ist Gott weg? Du fühlst dich heute nicht gut. Wie weit ist Gott weg? Du spürst heute gar nichts. Wie weit ist Gott weg? Du hast heute noch keinen Eindruck gehabt. Wie weit ist Gott weg? Wow. Ist das gut? Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt. Wer muss das machen? Du nicht. Bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. Amen. Wenn der Geist Gottes lehrt, sagt er auch mal Dinge, die uns nicht schmecken. Sagen unsere Eltern auch manchmal Dinge, die uns nicht schmecken. Oder früher, die uns nicht geschmeckt haben. Gute Eltern tun das. Schlechte Eltern sagen das, was das Kind hören will. Weißt du, hast schon 20 Kugeln Eis? Nein, da wird's dir nicht schlecht. Kannst noch 5 essen. Ach was, du musst dir plötzlich spucken. Oh, das ist aber komisch. Verstehe ich gar nicht. Putz den Mund ab und hol dir ein Eis. 28. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Das habe ich mir rot angemalt mit Ausrufezeichen. Das ist das Entscheidende. Bleib in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann gibt's auch die Möglichkeit, nicht mehr verbunden zu bleiben. Seht ihr das? Sonst macht der Vers keinen Sinn. Dann müsst ihr stehen, ihr seid für immer verbunden und nichts kann passieren. Nein, ihr steht, bleibt in Christus. Dann werdet ihr mit ihm verbunden bleiben, werdet wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können, voller Zuversicht, wenn er wiederkommt, vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Habe ich euch vorhin gesagt. Er kennt dich und du kennst ihn. Letzter Vers. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allen nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Leute, Gott ist gut. Und was er tut, ist gut. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder zum Schluss vom Kinderheim in Südafrika, nämlich mein Freund Kai, den habe ich am Mittwoch nach Frankfurt gefahren auf den Airport. Und er ist bis Mittwoch in Südafrika und ist dort auf Evangelisationsreise. Und da gibt es einen christlichen Rockerclub, die haben dort 6 Kinderheime. Und die letzten 3 Monate sind für Bärbel und mich finanziell sehr herausfordernd. Ich umschreibe es mal ganz höflich. Und der Heilige Geist hat die Woche zu mir gesagt, Thomas, gib das alles mit fürs Kinderheim. Und ich habe gedacht, das ist meine letzte eiserne Reserve. Wie kaufe ich nächstes Jahr Heizöl? Wie mache ich dies? Gott sagt, lass los. Lass los. Da habe ich zu Bärbe gesagt, was denkst du? Bärbe sagt, Kinderheim. Ich bin so froh, wenn sie denselben Geist hat wie ich. Alles Geld in Umschlag. Ich sage, Kai, ich habe noch was für dich. Das ist für dich und das ist fürs Kinderheim. Am Sonntag schreibe ich ihm Kai, oder jetzt gestern, Samstag war es, schreibe ich ihm Kai, haben die Kinder sich gefreut? Ja, mit dem Geld, ich habe auch noch was dazu, können sie ein 7. Haus bauen? Und ich so, Halleluja. Ein paar Bilder hat er mir schon geschickt, zeige ich euch dann gleich von den Kindern. Leute, merkt ihr was? Ich weiß, es gibt hier Leute, die geben mir einen 10. nicht und dies nicht, aber ich weiß, Gott ist mein Versorger. Und es ist mal oben, ist mal unten. Aber das Beste, was du tun kannst, wenn es nicht so läuft, ist investiere. Investiere. Mit Gott gehen ist immer wieder aufs Eis gehen. Immer wieder aufs Wasser. Und dann merkst du, das Eis schmilzt und wird zu Wasser. Und dann merkst du, Wasser geht eigentlich nicht. Aber du merkst, hey, Wasser. Im Glauben ist alles möglich. Der Satan kam sofort. Halt es doch zurück. Das ist deine letzte Reserve. Oh, dies, oh, das. Kennt ihr die Spielchen? Gott sagt, wirf deinen Samen auf den Acker. Wenn du keinen Samen auf den Acker wirfst, was soll denn wachsen? Das kostet Überwindung. Und dann kam er auf der Fahrt zum Airport, na, du wärst ja auch gern mit. Und wer gibt denn dir mal sowas? Und so, halt die Schnauze. Muss man mal zu ihm sagen, halt die Schnauze. Gott ist gut, er ist mein Versorger und mir wird nichts mangeln. Amen. Und ich bin so froh, dass ich noch was geben konnte. Wenn aller Samen weg ist, ist dumm. Aber Gott ist im Samenbusiness und er ist im Versorgungsbusiness. Dann habe ich die Bibelstelle wieder gehört. Gott ist so lustig. Sorgt euch um nichts. Doch. Wie viel ist nichts? Sorge dich um nichts. Der Vater weiß. Haben wir das auch uns vor ein paar Monaten mal angeschaut? Sorg dich um nichts. Ich hatte 1-2 Tage zu tun, bis ich da wieder raus war aus dem Sorgen. Weil ich gemerkt habe, ich habe schon wieder der falschen Quelle zugehört. Nur weil ich das predige, bin ich da nicht außen vor. Ich bin in denselben Prozessen drin. Und manchmal noch schlimmer vielleicht wie andere. Aber ich weiß, für mich gilt dasselbe Zusage, dieselbe Verheißung, wenn ich mich aufs Wort stelle. Gott ist mein Versorger, Punkt. Und ich habe mich riesig gefreut. Zeig mal das erste Bild, ich bin ein bisschen durcheinander. Da, das ist so die Leitungen von den Kinderheimen. Mach einfach mal durch. Da werden Geschenke verteilt an alle Kiddies. Das hat mir der Kai jetzt geschickt. Das sind ein paar von den Kindern. Die leuchten, die strahlen, oder? Und ja, da ist noch so ein Bild mit ganz vielen Kiddies. Nächste Woche habe ich wahrscheinlich mehr, weil ich habe Kai gesagt, mach noch ein paar Fotos, bring die mit. Gehst du rückwärts jetzt, oder? Ah, okay, alles gut. Ja, da seht ihr von dem Club welche, wo das mitinitiiert haben. Da dürfen sie Schlange stehen, ihr Geschenkel abholen. Und haben wir doch ganz viel Freude dahin gebracht, oder, als Gemeinde? Das ist ja stellvertretend auch für euch. In Kapstadt. Kapstadt, ja. Aber die haben noch mehr. Die haben auch in wie heißt die zweite große? Johannesburg, ja, ist auch. Ja. Also mehr Details kriege ich dann noch, wenn er wieder da ist. Kai ist begeistert. Ja, seht ihr das? War das das Letzte? Cool. Ist Gott gut? Halleluja. Sammy, du kannst auf Ende der Predigt machen.